Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Es ist warm, oder? Da denken wir doch gern schon an Sommer und Urlaub, an blaues Wasser, warmen Wind und Aperol am Strand. An eine Sehnsuchtslandschaft direkt vor Europas Haustür, zum Beispiel ans Mittelmeer. Doch während die einen dort baden, segeln und Ferien machen, kämpfen andere auf überfüllten Schlauchbooten ums Überleben. Viele ertrinken oder werden abgefangen und zurückgedrängt in ein Land, aus dem sie gerade geflohen sind. Das ist die andere, die tödliche Seite des Mittelmeers. In diesem Jahr sind in den ersten Monaten bereits so viele Geflüchtete gestorben wie nie zuvor. Doch es gibt Menschen, die das nicht hinnehmen wollen, die Geflüchtete auf hoher See retten. Mit diesen Retterinnen müssen wir reden. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 59. Folge von Mikas Matrix und heute habe ich mir gleich drei Frauen eingeladen. Alle drei können erzählen, wie es ist, Menschen aus Seenot zu retten. Und was gibt es noch in dieser Episode? Ihr hört eine Geschichte aus den Niederlanden, eine gute Nachricht und natürlich Silke Burmeesters Kolumne über die sexistische Kackscheiße. Na, neugierig? Los geht's! Das Mittelmeer, die tödlichste Fluchtroute der Welt. Boote kentern, Überlebende treiben tagelang auf See. Menschen sterben auf dem Weg nach Europa. Dort auf dem Meer versuchen zivile Seenotorganisationen, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Die Humanity 1 ist eines der Seenotrettungsschiffe, die auf dem Mittelmeer im Einsatz sind. Das Boot gehört seit August 2022 der deutschen NGO SOS Humanity. Die Crew der Humanity 1 hat die Aufgabe, Menschen in Seenot zu suchen, zu retten, medizinisch zu versorgen und in einen sicheren Hafen zu bringen. Doch während die Retterinnen helfen, werden auch sie bedroht. Vor kurzem hat die sogenannte libysche Küstenwache auf die Humanity 1 geschossen. Auf ein ziviles Rettungsschiff, das gerade 90 Flüchtlinge aus dem Meer an Bord geholt hatte. Und diese Küstenwache wird mit deutschen Steuergeldern finanziert. Die Botschaft dahinter ist brutal. Nicht nur die Flucht ist äußerst gefährlich, auch die Rettung ist mehr als bedrohlich. Über diese andere Seite des Mittelmeeres spreche ich heute mit drei Frauen, die dort unterwegs waren, wo die Postkartenidylle endet. Petra, Ann-Kathrin und Jovita erzählen von Menschen, denen sie helfen konnten und denen, für die jede Hilfe zu spät kam. Und sie erzählen, was es heißt, als Frau auf einem Schiff und in der Seenotrettung zu arbeiten. Denn beides sind Männerdomänen. Also kommt her und hört diesen Frauen zu. Petra Krischok ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei SOS Humanity. Jovita Panda ist dort Referentin für Mobilisierung. Und Ann-Kathrin Klotsch arbeitet seit über 10 Jahren als Hebamme auch auf der Humanity 1. Und wie es auf der Humanity 1 bei einem Rettungseinsatz zugeht, hören wir jetzt. Liebe Petra, liebe Jovita, liebe Ann-Kathrin, schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke sehr.
Danke.
Wir haben eben ein bisschen in einen Rettungseinsatz bei der Humanity 1 reingehört. Wenn ihr an eure Zeit auf Humanity 1 denkt, welche Szene ist sofort wieder da?
Also da kann ich gerne direkt anfangen. Also ich kriege so gleich wieder so Herzklopfen, weil als ich an Bord war, hatten wir eine Rettung von ungefähr 100 Menschen. Ich glaube 103 waren es, auf einem riesigen Schlauchboot, das schon Luft verloren hatte.
Und Gott. In dem Moment, wo wir... Und da waren auch viele Kinder an
Bord. Da war ein Baby, aber sehr viele unbegleitete Minderjährige. Mhm. Und ein sieben Monate altes Baby. Und als wir ankamen, also wir kommen ja immer mit einem Schnellboot, mit einem kleinen Schnellboot an das Boot in Seenot. Und als wir ankamen, kam parallel die sogenannte libysche Küstenwache. Und die Menschen sind total in Panik. Die Menschen sind total in Panik verfallen und wir konnten mit unserer sogenannten Crowd Control, das haben wir alles lange geübt. Das ist sozusagen sind Dinge, die wir tun, um die Menschen, dass die Menschen Ruhe bewahren, weil das ist ganz, ganz wichtig bei der Rettung. Wir verteilen ja erstmal Rettungswesten, dass die Menschen Ruhe bewahren. Und das ist uns natürlich in dem Moment überhaupt nicht gelungen. Es hat keiner mehr auf uns gehört.
Ja, und wenn die aber in Panik auf einem Boot, das ja sowieso schon halb gesunken ist, geraten, das ist ja richtig gefährlich, oder?
Genau, es war jetzt in mehrfacher Hinsicht gefährlich und wir wussten auch nicht, was passieren würde, weil wir gerade zur Hälfte unsere Rettungswesten verteilt hatten. Das heißt also, die Hälfte der Menschen hatten noch keine Rettungswesten und die Libyer waren da mit ihrem großen Patrouillenboot und zum Glück haben sie nicht eingegriffen, aber wir wussten es ja nicht. Und die Menschen waren in Panik, sind ins Wasser gesprungen oder gefallen, das konnten wir auch nicht mehr, aber viele sind tatsächlich gesprungen, weil sie uns schwimmend erreichen wollten. Und zum Glück waren die meisten, die im Wasser waren, hatten dann schon eine Rettungsweste an, aber es war ein sehr, sehr, sehr stressiger. Also ich war nachher klatschnass geschwitzt. Ja. Es hätte wirklich viel passieren können. Und es ist zum Glück nichts passiert. Es ist niemand ertrunken. Wir haben alle gerettet und alle waren bei uns
mitsamt
an Bord.
Mitsamt des Babys.
Und genau, mitsamt dem Baby. Und die libysche Küstenwache hat sich nachher nur den Motor gegriffen. Das war's.
Ach, geklaut hatten.
Ja,
ist ja klauen wertvoll. Tun sie auch noch.
So ist es.
Was fällt euch denn ein, Jovita? Du siehst so aus, als würdest
genau,
dich
ich
sprengen.
Möchte gleich anknüpfen, weil das, was Petra gesagt hat, dem stimme ich auf jeden Fall voll zu. Dieses, man weiß nicht, was passiert und es könnte alles passieren. Also ich glaube, das ist für mich immer ein ganz besonderer Moment, wenn man dann wirklich dieser Ruf über Radio kommt, get ready to rescue und man weiß, jetzt ist nicht mehr Generalprobe, sondern da ist ein Boot in Seenot.
Und das sind ist Menschen, der Ruf, wenn es heißt, man geht auf das schnelle Boot, um das Flüchtlingsboot zu erreichen?
Genau, wir haben eben diese kleinen Radios, mit denen wir uns an Bord verständigen können, weil wir dann natürlich nicht einfach mit dem Handyempfang telefonieren können. Und darüber gibt dann der Captain bzw. bei uns der Search and Rescue Koordinator, der eben eine oder Koordinatorin, der die Entscheidung trifft, dass da jetzt ein Boot in Seenot ist und wir dort mit den Schnellbooten hinfahren werden, um die Situation uns erstmal anzuschauen, wie ist die Lage, Rettungswesten auszuteilen und eben gegebenenfalls eine Rettung durchzuführen. Dieser Get Ready to Rescue Call kommt dann eben übers Radio und dann fangen alle an, bereit zu werden für was auch immer ihre Rolle im Einsatz ist, also zum Beispiel eben die Medics, die Ärztinnen, die Hebamme und alles, was uns Anne-Kathrin sicher später noch erzählen wird, ihr medizinisches Equipment bereit zu kriegen. Ich zum Beispiel war als Menschenrechtsbeobachterin an Bord, das heißt, ich bin immer auf die Brücke gegangen, um eben zu dokumentieren, was während des Einsatzes passiert, den Zustand des Bootes festzuhalten, Beweise, Funksprüche und so weiter zu dokumentieren und so macht sich eben jeder bereit für seine oder ihre Aufgabe in dem Rettungseinsatz. Und das ist immer ein ganz besonderer Moment, weil man eben nicht weiß, was einen erwartet. Das kann sein, das ist ein kleines Boot und den Menschen geht es verhältnismäßig gut. Die sind noch nicht so lange auf See. Wir haben keine gravierenden medizinischen Notfälle. Aber es kann eben auch sein, dass man ein Boot findet, was auch bei Einsätzen bei mir vorgekommen ist, das irgendwie schon 4-5 Tage auf See war, wo die Menschen weder Wasser noch Lebensmittel zur Verfügung haben, die irgendwie schon seit Tagen der Sonne ausgesetzt waren und wo man dann eben eine ganz andere Situation hat und auch ganz anders reagieren muss. Das heißt, es ist immer ein Moment der Nervosität und irgendwie aber auch ja, der Spannung, was erwartet einen. Ganz viel Adrenalin.
Es wurde ja eben schon erwähnt, dass ja auch ärztliches Personal an Bord ist. Und du bist ja als Hebamme an Bord gewesen. Was war denn für dich so eine Szene, wo du denkst, die vergesse ich meinen Lebtag nicht?
Genau, total gute Frage, weil genau das hätte ich auch jetzt geantwortet, wenn du mir allgemein nochmal die Frage gestellt hattest, welcher Moment ist für dich in Erinnerung geblieben? Es sind natürlich die Rettungen und jede Rettung ist total verschiedene. Und ich kann natürlich gern kurz was aus meiner Hebammenperspektive erzählen. Ich war Ende 2023 mit SOS Humanity im Einsatz und wir hatten ein Rettungstag, da hatten wir 4 Rettungen insgesamt und eine Rettung werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Es ist ein blaues Holzboot gewesen, so am späten Nachmittag zum Sonnenuntergang und das Rettungsteam, wir sind ja alle mit dem Radio verbunden und das Rettungsteam hatte dann einfach schon angekündigt, hey Anne-Kathrin, wir kommen jetzt mit einem Baby. Und ja, das Wort Baby ist ja erstmal allgemein oder recht allgemein und als ich dann gesehen habe, okay, was bringt jetzt das Rettungsteam, habe ich gemerkt, okay, das ist ein Knolldecken und als ich dann wirklich dieses Knolldecken in den Arm bekam und ich das hielt und ich dann wirklich so realisierte, boah, was du jetzt in deinem Arm hast, ist echt nicht schwer. Und dann habe ich dieses Knäueldecken so ausgewickelt und habe dann auf einmal ein Neugeborenes in meinem Arm gehabt. Und ich habe vieles erwartet, aber einfach nicht das. Vor allem auch so, ja, aus der Hebammendenke her, was macht ein Neugeborenes in meinem Arm mitten auf dem Mittelmeer? Das total lethargisch war.
Ist es an Bord von diesem kleinen Boot geboren worden?
Nein, das ist im Prinzip 15 Tage vorher geboren. Die Mutter kam dann auch schnell zu uns mit aufs große Schiff und die gesamte Familie. Aber trotzdem der Fakt einfach auch, ja, zu realisieren, dass diese Frau, diese Mutter für 15 Tage da in einem libyschen Krankenhaus ihr Kind geboren hat und dann zu dem Zeitpunkt einfach in diesem blauen Holzboot saß und das Mittelmeer überquerte, ist für mich einfach so ein unvorstellbares Ding und etwas, was für mich schwer zu ertragen oder auch wirklich zu verstehen ist.
Ja, denn ich meine, gerade wenn ein Kind geboren ist, dann will die Mutter ja in der Regel, dass das Kind sicher ist und nicht sich auf eine lebensgefährliche Fluchtroute begibt, auch wenn es davon ja erstmal nicht so viel mitbekommt, ne?
Genau, oder einfach auch nur kurz oder wenige Tage nach der Geburt, da gehört eine Frau eigentlich zu Hause irgendwo sicher im Bett und sollte sich ausruhen und von der Geburt erholen und eigentlich haben dann andere Themen erstmal Vorrang und sind viel, viel wichtiger. Und das ist schon krass, in so einer Lebenszeit oder unter solchen Umständen einfach, das Mittelmeer zu überqueren.
Aber wie schön, dass ihr diese Familie habt retten können. Und auch das Neugeborene. Sagt mal, was reizt euch denn eigentlich an dieser Arbeit, von der ihr erzählt? Ich meine, nicht nur die Geflüchteten sind in Gefahr, sondern auch die Leute, die an Bord so eines Schiffes arbeiten, die Crew. Und es geht um Erschöpfung. Es gibt jede Menge politischen Druck. Und es gibt diese schrecklichen Sachen, nicht nur die tollen Erlebnisse, wenn man Menschen gerettet hat, sondern es gibt ja auch die schrecklichen Sachen, die man mitkriegt. Und trotzdem habt ihr euch entschlossen, so etwas zu tun. Warum?
Ich weiß gar nicht, ob mich was an der Arbeit reizt, weil, also du hast total recht, das ist irgendwie frustrierend und das ist traurig und das ist schrecklich und
man hat
Schlafmangel.
Der Begriff ist falsch, reizt?
Für mich persönlich ist es kein Reiz, sondern es ist eher das Gefühl, Seenotrettung ist Pflicht. Und die EU-Staaten kommen dieser Verpflichtung nicht nach. Wenn Menschen in Seenot sind, dann wird in vielen Fällen keine Rettungsoperation eingeleitet. Es kümmert sich niemand darum und
obwohl
die Menschen
doch
sterben.
Obwohl das Seerecht sagt, Menschen, die in Seenot geraten, müssen gerettet
genau,
werden.
Genau, das ist eine rechtliche Verpflichtung und ein Kapitän oder eine Kapitänin, die ein Boot in Seenot entdeckt, ist verpflichtet, eben das Boot zu retten. Und genauso sind auch die Küstenstaaten dazu verpflichtet, mit ihren Rettungsleitstellen eine Rettungsoperation zu koordinieren, wenn sie von einem Seenotfall wissen.
Und sie tun es trotzdem nicht.
De facto, natürlich tun sie es in einigen Fällen auch, aber in ganz, ganz vielen nicht. Und das sehen wir ja an den Zahlen, die wir sehen, wie viele Menschen auch dieses Jahr schon im Mittelmeer ertrunken sind, im zentralen Mittelmeer und wie viele in den letzten 10 Jahren ertrunken sind. Das heißt, es ist kein neues Phänomen, sondern es ist ein strategisches Ertrinken lassen und für mich ist es eher,
naja,
eher ein Drang.
Strategisches Ertrinken lassen, die Menschen sind tot.
Genau. Die werden ertrinken gelassen, es kümmert sich niemand darum, es interessiert sie nicht oder die Staaten handeln auf jeden Fall nicht. Und deswegen ist es für mich weniger das Gefühl, das ist jetzt ein Anreiz, weil es natürlich auch schön an Bord ist und weil man diesen schönen Moment hat, sondern ich fühle mich eher verpflichtet. Ich sehe, Deutschland zum Beispiel unternimmt nichts, diese Menschen werden einfach ertrinken gelassen und da gibt es eine Möglichkeit, Menschen in Seenot zu unterstützen und eben dieser rechtlichen Verpflichtung nachzukommen. Und ich kann meinen Beitrag dazu leisten, dass eben vielleicht eine Person weniger in Seenot auf dem Mittelmeer herumtreibt.
Es ist ja nicht nur so, dass die deutsche Regierung nichts unternimmt. Es ist ja im Gegenteil so, dass wir mit unseren Steuergeldern diese Verbrecher von der sogenannten libyschen Küstenwache unterstützen. Petra, wie ist es denn bei dir?
Also ich würde schon sagen, dass mich diese Arbeit reizt. Sonst hätte ich diesen Job nicht mir vor 6 Jahren ausgesucht. Es reizt mich insofern, weil für mich sich eine Chance geboten hat, humanitäre Arbeit mit politischer Arbeit zu verbinden. Und das hat mich angesprochen. Aber natürlich gebe ich Jovita recht. Es ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig schwer, das immer immer wieder diese Kraft neu zu finden, weil wir natürlich ein bisschen David gegen Goliath spielen, aber wir können tatsächlich was erreichen. Wir können wirklich einen Unterschied machen, indem wir eben auf dem Mittelmeer Menschenleben retten.
Und es sind ja Tausende, die durch Seenotrettungsschiffe an Bord geholt worden und nicht ertrunken sind.
Genau, also alleine unsere Organisation hat in 10 Jahren Seenotrettung 39.500, also darüber inzwischen, aus Seenot gerettet. Ich meine, das muss man sich vorstellen, das ist wirklich enorm. Und jedes einzelne Menschenleben zählt ja. Ja, die Menschen sind ja auch nicht anders als du und ich. Die sind genau wie wir. Die haben die gleichen Träume, Hoffnungen, Wünsche und wollen einfach leben und wollen das Beste für ihre Kinder oder für sich oder wollen einfach eine Perspektive für ihr Leben haben. Auf der anderen Seite ist natürlich die politische Arbeit sehr, sehr frustrierend, weil wir da natürlich nicht dahin kommen, wo wir wollen. Wir möchten, eigentlich haben wir uns zum Ziel gesetzt, auch die Migrationspolitik der Bundesregierung und der EU zu beeinflussen in positiven Sinne, sodass auch die Menschen nicht nur als Zahlen, sondern wirklich als Menschen gesehen werden. Und das gelingt uns sehr unbefriedigend.
Ja, ich meine, da seid ihr ja nicht die Einzigen. Auch andere Flüchtlingsorganisationen haben ja genau dasselbe Problem, dass sie das Gefühl haben, sie rennen gegen eine Wand. Manchmal ist die Wand mit etwas mehr Gummi, manchmal mit etwas mehr Beton, aber es ändert sich einfach nichts und es wird immer viel von Humanität geredet. Aber wenn es um Geflüchtete geht, dann spielen offenbar Menschenrechte keine Rolle. Anne-Kathrin, ich meine, du als Hebamme, Hebammen werden doch überall gesucht und gebraucht, aber du gehst auf ein Schiff?
Ja, und das war eigentlich auch gar nicht unbedingt und in der Zeit mein Plan oder meine Idee gewesen. Denn mein Anliegen in den letzten Jahren oder generell ist es immer, dass ich mich als Hebamme nicht nur in einer Berliner Klinik einbringe, sondern einfach auch ja international oder global ja auch gebraucht werde und auch arbeiten kann, sodass ich in den letzten Jahren schon mehrere humanitäre Projekte mitgemacht habe. Ich habe zum Beispiel in Gambia in einer Privatklinik gearbeitet und dann auch in Griechenland in einem Geflüchtetencamp. Und so habe ich mir dann einfach immer in den letzten Jahren ein Projekt oder eine Organisation gesucht, die ich dann unterstützen konnte. Und so kam es, dass ich dann irgendwann über Social Media von SOS Humanity den Aufruf gelesen habe, dass sie einfach Hebammen suchen. Und das fand ich für mich total schön, zum einen zu realisieren, hey, die Organisation oder die NGO sieht eine Hebamme als essentiell und notwendig in einem medizinischen Team. Das heißt, genauso wichtig, genauso gleichwertig wie ein Arzt, wie eine Ärztin.
Naja, es sind wahnsinnig viele Frauen unter den Geflüchteten.
Genau, und auf der anderen Seite wurde mir dann bewusst, also wenn sie eine Hebamme brauchen, dann heißt das ja, dann müssen Schwangere sein oder auch Kinder und Kleinkinder und Babys. Und dann, genau, bin ich eigentlich aber über Umwege dann zur SOS Humanity gekommen oder zur Seenotrettung.
Hast du das denn schon mal erlebt, dass du eine Frau oder dass eine Frau von der Humanity 1 gerettet wurde und sie dann ein Kind an Bord bekommen hat?
Also auf der Humanity 1 oder Humanity 1 ist das noch nicht passiert, aber trotzdem gab es schon Geburten auf Seenotrettungsschiffen oder auch Geburten während der Bequerung des Mittelmeers oder einfach auch auf der Flucht. Ja, also von anderen Organisationen weiß ich
auch von unserer Organisation tatsächlich ganz ziemlich zum Anfang. Also auf unserem ersten Schiff, der Aquarius, wurde da war ich aber auch tatsächlich noch nicht bei der Organisation. Da wurde tatsächlich ein Baby an Bord geboren und dieses Baby hat auch den Namen des Kapitäns dann bekommen von den Eltern. Es ist also alles gut gegangen und dieses Baby heißt jetzt so wie der Kapitän.
Das freut den Kapitän sicherlich auch.
Ich hoffe es.
Und ich meine, er hat immerhin mit dafür gesorgt, dass seine Eltern überhaupt leben.
Da könnte ich vielleicht noch was dazu sagen, wenn das in Ordnung ist. Das ist total schön, dass du die Frage stellst, ja, sind Geburten schon passiert? Und ja, das gab es schon, aber ich finde für mich, es müssen, also Geburten versuchen wir ja wirklich in dem Kontext zu vermeiden. Das heißt, die Frauen werden evakuiert, dass sie einfach an einem sicheren Ort als auf einem Seenotrettungsschiff sich aufhalten und dort Wehen veratmen oder eine Geburt erleben müssen. Aber einfach schon der Fakt, dass wir Frauen begegnen, die einfach schwanger sind und die einfach Schwangerschaft unter diesen Umständen erleben müssen oder einfach auf einem Seenotrettungsschiff das erste Mal eine Hebamme und eine medizinische Fachperson sehen, zu der sie Vertrauen finden können oder einfach auch das erste Mal in der Schwangerschaft versorgt werden. Ich finde, das ist einfach auch schon.
Und das hast du so erlebt?
Ein krasser Fakt, ja, genau. Also während meines Rettungseinsatzes hatten wir 2 Schwangere, einmal im 6. Monat und einmal im 9. Monat mit ja schon Beschwerden. Und ich war die erste Hebamme, die sie kennenlernen konnten und die erste Schwangerenvorsorgeuntersuchung, die ich in dieser Schwangerschaft oder die in dieser Schwangerschaft gemacht werden konnte. Also wirklich der erste Kontakt zu einer medizinischen Person. Und das finde ich ist schon, ja, das muss man sich wirklich mal so überlegen.
Sag mal, wie läuft denn so ein Rettungseinsatz ganz praktisch ab? Wir haben ja vorhin schon erfahren, also wenn der Ruf erschallt, ready to rescue, dass es dann losgeht. Aber was heißt das ganz praktisch? Wie sieht das aus?
Genau, also vielleicht ein Satz noch zu dem davor. Wie finden wir denn überhaupt ein Boot in Seenot? Da gibt's nämlich auch schon verschiedene Szenarien dafür. Wir halten zum Beispiel immer Lookout, nennen wir das. Also ganz oben auf dem Schiff sind wir mit den Ferngläsern immer präsent, wenn wir im Einsatzgebiet sind, um zu schauen, ob wir vielleicht einfach selber ein Boot in Seenot finden, was auf meinen Rotationen beispielsweise fast immer passiert ist. Aber es gibt auch andere Quellen, dass wir zum Beispiel über Alarmfon, über einen Boot in Seenot informiert werden oder auch Funksprüche von anderen Schiffen beispielsweise hören. Und wenn dann eben die Entscheidung fällt, da ist ein Boot in Seenot und wir eine bestimmte Nähe zu dem Boot erreicht haben, dann werden eben diese Schnellboote, von denen wir schon gesprochen haben, ins Wasser gebracht, weil es für uns zu gefährlich ist, mit der Humanity 1, das ist ja ein relativ großes Schiff, direkt an die zum Beispiel Schlauchboote heranzufahren.
Und dann würden sie erst recht kentern.
Genau, und auch einfach, weil es viel zu groß ist. Das sind ja auch labile kleine Boote, die überfüllt sind und die gar nicht das Rettungsequipment hätten, wenn da was schiefgehen würde. Das heißt, diese kleinen Schnellboote werden ins Wasser gebracht und dann teilt es sich eben so ein bisschen auf. Also wir haben zwei Schnellboote, Bravo und Tango, und da sind bestimmte Menschen dann zuständig dafür, mit diesen Rettungsbooten zu dem Boot.
Wie viele sind das von euch dann auf so einem Boot?
Also da gibt es zum Beispiel eine Person, eine Cultural Mediator nennt sich das, die zuständig dafür ist, zum Beispiel eben auch die Sprachkenntnisse zu haben. Wir haben oft auch Flüchtende, die Arabisch sprechen, um dort eben vermitteln zu können, aber auch die viel so kulturelle Mediation eben macht, also die sich auskennt mit Traditionen und kulturellen Bräuchen und die so ein bisschen auch eine Ansprechperson ist. Dann haben wir eben die Personen, die FahrerInnen, die diese Schnellboote überhaupt steuern. Wir haben unterstützende Personen, die dabei helfen, Menschen eventuell auch aus dem Wasser zu ziehen oder Rettungswesten zu verteilen. Und dann gibt es in der Regel auch eben eine Fotografin oder einen Fotografen, der Bilder von der Rettung macht. Und es kommt immer ein bisschen auf den Einsatz an, eventuell auch medizinisches Personal, wenn es eine schlimme Situation ist und direkt medizinische Unterstützung vor Ort gebraucht wird. Genau, die fahren dann erstmal zu einem Schnellboot hin und assistieren erstmal, indem sie mit den Menschen Kontakt aufnehmen, sagen, wir sind eben nicht die sogenannte libysche Küstenwache, sondern wir sind eine europäische NGO.
Und wie reagieren dann die Menschen? Ich meine, die sind ja manchmal, ihr habt das ja vorhin erzählt, tagelang auf See. Ihnen geht's schlecht, die haben Angst. Die wissen nicht, wer da ankommt, was wollen die von uns. Wie schafft ihr denn so eine Situation mit eurem Schnellboot, dass die Menschen auf diesem in der Regel ja Schlauchboot völlig überfüllt nicht sagen, bleibt uns bloß vom Leib und dann ins Wasser springen und sich selbst noch weiter in Gefahr bringen? Wie kriegt man das hin?
Ich bin auch ganz beeindruckt davon, wie man das hinkriegt. Ich glaube, es macht schon viel aus, dass wir oft Frauen auf den Schnellbooten haben. Also das ist immer ein Feedback, was ich bekomme. Wir haben auch oft Frauen, die eben diese Schnellboote fahren. Und ich glaube, das macht viel Unterschied für die Menschen, wenn sie sehen, da ist eine Frau, weil das direkt für sie heißt, das ist nicht die sogenannte libysche Küstenwache. Und gerade auch für die Frauen, die auf der Flucht sind und die dort an Bord sind, schafft es natürlich extreme Sicherheit, wenn sie einfach sehen, da ist eine andere Frau. Auch oft eben, wir sprechen Englisch. Das ist auch ein Indiz dafür. Wir sind nicht libysche Milizen, sondern wir kommen von einer anderen Organisation. Aber ich glaube, die machen auch einen exzellenten Job darin, dass sie wirklich den Menschen sagen, setzt euch hin, ihr müsst ruhig bleiben, ansonsten kentert ihr, dass sie sicherstellen, dass sie zum Beispiel mit den Booten immer auf gegenüberliegenden Seiten von dem Boot, von dem Seenotrettungsfall sind. Dass
Ach,
praktisch
weil es
alle,
immer zwei genau, von euren Schnellbooten sind und die nehmen sozusagen das Boot in die Mitte.
Genau, dass eben alle auch eine Ansprechperson haben und Rettungswesten auch entsprechend ausgeteilt werden können und auch um die Balance zu halten, dass sich nicht alle in eine Richtung neigen, wo eben das Boot ist. Also da ist ganz viel auch Strategie dabei und ist total beeindruckend für mich, wie das sich auch über die Jahre entwickelt hat, dass sie da herausgefunden haben, wie sie Menschen am besten überzeugen können, dass wir eben ihnen nichts Böses wollen und auch in der Situation dann nicht noch ein größeres Unglück geschieht.
Also da ist jetzt das Boot in der Mitte, zwei von euren Schnellbooten an der Seite. Ihr habt Rettungswesten verteilt und gleichzeitig versucht, dass die Menschen ruhig bleiben. Und dann? Wie geht's weiter?
Und dann wird einer nach dem anderen oder eine nach der anderen auf unser Boot genommen. Das ist natürlich immer so ein bisschen der kritische Moment, weil je nach Wetterlage, wenn das Meer ruhig ist, ist das sehr unproblematisch.
Das heißt, auf das Schnellboot dann
genau.
erstmal.
Also wirklich mitten auf dem Meer muss von einem Boot auf das andere quasi eigenständig rübergesprungen werden. Das ist der Idealfall. Wir ziehen, wir helfen, wir unterstützen, aber das können nur zwei Personen machen und die müssen diese Person auf unser Boot rüberbringen. Und das ist natürlich manchmal, wenn die Menschen sehr geschwächt sind, sehr schwierig. Also es gibt verschiedene Szenarien, also kann man jetzt nicht alle im Detail erklären, aber es gibt auch zum Beispiel die Situation, dass die Menschen von auslaufendem Benzin, dass sie also diese Dämpfe, wenn man die einatmet, kann das auch zu geistig so ein bisschen zu einem Zustand der Verwirrung führen und der also die Menschen sind dann manchmal auch nicht klar und können nicht Anweisungen konkret auch befolgen. Das ist so ein bisschen die schwierigste Situation, die wir haben können. Oder aber, was wir fragen auch immer, ist erstens, gibt es Babys, gibt es Kleinkinder, gibt es Verletzte, gibt es Menschen, die ohnmächtig sind? Und gerade wenn Menschen ohnmächtig sind, dann müssen wir die natürlich als erstes immer evakuieren und eventuell dann natürlich auch Wiederbelebungsversuche machen. Also beim Training trainieren wir das auch. Schon in unserem Schlauchboot, das sind ja sehr stabile Schlauchboote, sogenannte RIPS,
euer Schnellboot.
Genau. Und dass wir da schon die ersten Wiederbelebungsversuche, also wir müssen das alle trainieren. Das war meine größte Angst, ehrlich gesagt, dass ich das dann nicht schaffe. Sowas, ne? Das kann aber passieren. Dann muss
aber
man das machen.
Ich meine, wie groß sind denn eure Schnellboote? Ihr habt ja vorhin erzählt, du warst zum Beispiel, Petra, bei einem Rettungseinsatz dabei, da waren 120 Menschen. Ihr kriegt doch nicht auf einmal 120 Menschen aus einem sinkenden Schlauchboot auf eure beiden kleinen Schnellboote.
Nein, wir müssen pendeln. Deswegen müssen die Menschen ja auch Ruhe bewahren. Und sie müssen verstehen, dass erst nur einer nach dem anderen erstmal auf dieses Rettungsboot kann, auf das Kleine. Da passen dann vielleicht 18 oder so, glaube ich, erinnere ich mich dunkel, haben wir, glaube ich, bei der ersten Tour dann auf unser Boot genommen. Und dann wird, während das zweite bleibt dann bei den Menschen und versucht weiterhin die Menschen, wenn wir beide wegfahren würden, dann würde da womöglich Chaos ausbrechen oder irgendwas. Deswegen ein Boot bleibt da, das andere pendelt zum Mutterschiff. Dann
also
währenddessen,
zur Sicherheit, zu sagen, wir hauen nicht einfach ab, sondern...
Genau, dann würde vielleicht da wieder eine Panik entstehen. Das heißt, es ist immer dieses Crowd Control, also die Menschen unter Kontrolle zu halten, im Sinne der Ruhe bewahren, ist das Allerwichtigste. Und dann werden eben erstmal die Menschen, denen es am schlechtesten geht, natürlich auf das Mutterschiff gebracht. Deswegen ist am Anfang immer wichtig, so ein Assessment zu machen. Dann haben wir ja alle Funkgeräte. Dann wird sofort aufs Mutterschiff gemeldet, wie viele Menschen in schlechtem Zustand, wer zum Beispiel jetzt Baby, erwachsene Frauen, Hochschwangere und so weiter, das wird sofort mitgeteilt. Und dann können die sich an Bord darauf genau einrichten und gerade eben die Klinik schon eventuell vorbereiten. Dann kann die Hebamme alarmiert werden.
Dann geht es jetzt bei mir weiter, weil ich als Hebamme stehe dann mit dem Arzt, mit der Ärztin und mit der Pflegefachkraft auf dem Mutterschiff, haben alles entsprechend vorbereitet und empfangen dann die Menschen, werden dann von uns erstmal so erst gescreent, brauchen sie Soforthilfe oder dann später oder geht's denen eigentlich okay? Genau, und dann muss man einfach wirklich situativ entscheiden, was brauchen die Menschen. Genau, und dann werden sie quasi dann auf dem Mutterschiff registriert und dann dürfen die Geretteten duschen, ankommen, sich ausruhen, sie bekommen etwas zu essen, zu trinken. Sie erhalten ein Rescue-Kit, ein Rucksackbeutel, wo sie einmal frische oder einfach auch trockene Kleidung haben, die Möglichkeit haben, ja, ihre Sachen zu wechseln, etwas zu essen und dann erstmal ankommen.
Anne-Kathrin, wie viele Menschen kann denn euer Boot überhaupt aufnehmen?
Also ich glaube, offiziell oder in meinem Rettungseinsatz hatten wir 200
Wow.
gerettete eben an diesem einen Tag auf dem Schiff bekommen.
Also die Humanity 1 ist schon ein richtig großes Schiff.
60 Meter lang. Und ich weiß aber auch, glaube ich, dass, oder Petra, dass wir auch schon bis zu 400
Menschen. Ja, wir hatten schon mehr Menschen an Bord. Die Sache ist, genau, es ist ja.
Aber was macht man? Ne?
Wir können ja nicht sagen, so, jetzt ist Schluss und ihr könnt jetzt hier ertrinken. Sondern natürlich ist unsere Pflicht, so viele Menschen aufzunehmen. Also erst dann, wenn die Sicherheit des Schiffes gefährdet wäre, müssten wir sagen, jetzt müssen wir uns irgendwas anderes überlegen, aber dann würde man natürlich auch die Menschen nicht zurücklassen, dann würde man ein anderes Boot rufen, so lange stabilisieren und so weiter. Also man lässt grundsätzlich niemals Menschen, egal wie viele es sind, auf See zurück in Seenot. Aber ja, wir hatten schon tatsächlich so viele Menschen an Bord, dass es schwierig, also nicht ganz unproblematisch war, weil wir haben natürlich auch unterschiedliche Kulturen dann an Bord und die müssen ja an Deck schlafen. Das heißt also, auch als ich an Bord war, hatten wir, ich glaube, es waren 180, da war es schon an Deck sehr, sehr voll. Und wenn die dann nachts da alle liegen mit ihren Decken, dann ist man eigentlich, also wir haben ja immer Deckwatch, auch nachts, ne? Das machen wir immer in Schichten, so ungefähr 2 Stunden, glaube ich, waren 2-Stunden-Schichten, die ganze Nacht durch. Und dann kommt man kaum noch durch. Also es war dann schon wirklich ein Ball balancieren zwischen den schlafenden Körpern, so voll ist es dann an Deck. Mhm. Aber wie gesagt, also wir nehmen alle natürlich auf und wir versorgen auch alle und zwar auch mit frischem Essen 2-mal am Tag. Wir kochen frisch für die Menschen, frisch und gesund und vegan.
Vegan auf dem Seenotrettungsschiff, das finde ich super.
Macht es natürlich auch unkomplizierter, ne, wenn man anfängt jetzt mit Fleisch oder ähnlich und dann gibt es wieder, naja, also es ist auch schwierig zu machen mit Kühlung und so weiter. Wir sind ja viele Wochen auf See, oder früher zumindest waren wir, ich war 6 Wochen auf See, ohne Unterbrechung. Also das muss man dann alles dabei haben. Und wir sind da, also das ist mal eine logistische, anstrengende Aktion, noch bevor wir losfahren, dieses ganze Essen an Bord zu schaffen, zu bestellen, genau zu überlegen, was brauchen wir, wie viel kriegen wir unter, zwischen frischen Sachen, die natürlich im Kühlraum lagern und Dingen wie Kichererbsen und ähnliches, die sich dann natürlich auch lange halten.
Jovita, du hast ja vorhin erwähnt, wie wichtig es ist, dass Frauen dann dabei sind. Aber wie ist das denn überhaupt mit Frauen an Bord? Petra, du hast das eben erwähnt, 180 Menschen liegen nachts an Deck, ihr schiebt Wache. Wie groß ist denn eigentlich die Crew? Und ist das nicht manchmal auch ein bisschen bedrohlich, wenn man so zwischen wildfremden Menschen, die ja auch traumatisiert sind, das darf man ja nicht vergessen, also wo man auch bestimmte Reaktionen überhaupt nicht richtig einschätzen, voraussehen kann. Habt ihr euch da auch schon mal unwohl gefühlt oder hattet ihr Angst an Bord oder sagt ihr, das spielt alles keine Rolle?
Also ich hatte keine Angst an Bord. Ich fand im Gegenteil, ich fand, dass die extrem dankbar und auch zuvorkommend waren. Also es gibt natürlich immer wie überall auf der Welt solche und solche Menschen. Ja, das ist genau dasselbe natürlich unter so einer Gruppe. Ich war ja 2 Wochen mit den Menschen an Bord, weil wir zu der damaligen Zeit, das war 2022 im Herbst, da war es noch so, dass wir ewig auf den Hafen warten mussten. Das hat sich politisch...
Und Italien hat sich geweigert.
Genau, hat sich erstmal immer geweigert, uns einen Hafen zuzuweisen. Wir haben, glaube ich, 21 Mal nach einem sicheren Hafen angefragt, bis wir dann endlich... Naja, das hatte dann auch aber gut, so, und dann ist man also 2 Wochen, damals war man 2 Wochen mit diesen Menschen an Bord und wir machen ja keine Kontrolle, wir registrieren auch keine Namen, ne? Jovita hat eben gesagt, registrieren heißt, wir nehmen auf, handelt es sich um einen Minderjährigen oder eine Minderjährige, Menschen mit Verletzungen, Menschen mit Problemen, die sie direkt, wir fragen sofort, ob es irgendwas gibt, was die Menschen uns mitteilen, wie es ihnen geht und so weiter. Das sind also eher die Registrierungen und nicht Namen oder ähnliches, ne? Also auch gut, Herkunftsländer machen wir dann. Aber das ist die, nur, dass es nicht falsch verstanden wird. Das heißt, wir haben auch keine Namen der Menschen. Und wir haben sehr wenige Ausnahmen mal gehabt. Wir hatten einmal eine Person an Bord, die, sag mal, psychisch ein bisschen durchgedreht ist. Das war ein kritischer Moment.
Kann man ja auch verstehen, wenn aber man weiß, wie lange auf
genau,
See war.
Aber das passiert extrem selten, also erstaunlich selten. Wir haben ja, wie gesagt, kulturellen Mediator oder Mediatorin mit an Bord. Wir haben eine Psychologin oder Psychologen mit an Bord. Und die sind natürlich geschult auch für diese Dinge. Das heißt, wir würden dann sofort diese Maßnahmen, würden aber auch diese Person erstmal isolieren. Wir haben ja die Klinik. Und was ganz wichtig ist, was wir noch gar nicht erzählt haben, weil wir von den Frauen eben gesprochen haben, wir haben ein sogenanntes Woman Shelter.
Oh, was
und
ist das?
Das heißt, erzählt. Die Frauen sind nicht mitten unter diesen vielen Männern, weil sie sind wirklich, ich habe nochmal nachgeschaut, also wir haben etwas unter 10% im letzten Jahr zum Beispiel im Durchschnitt Frauen gehabt. Das ist natürlich mal mehr, mal weniger, aber es sind also etwas unter 10%. Und die Zahlen vom italienischen Innenministerium zeigen das Ähnliches. Also über das Mittelmeer oder das zentrale Mittelmeer fliehen tatsächlich so ungefähr, von den gesamten Menschen sind es ungefähr 10 oder etwas weniger als 10% Frauen.
Aber das ist doch relativ ungewöhnlich, denn auf anderen Fluchtrouten sind es ja wahnsinnig viele Frauen.
Ja, erzählen wir gleich noch was drüber. Da können wir, glaube ich, auch ein bisschen was zu sagen. Aber dieses Woman Shelter wollte ich nochmal schnell, wenn ich darf, nochmal hervorheben, weil es für diese Frauen wahnsinnig wichtig ist, dass sie endlich, oft nach Jahren der Flucht und der extrem prekären und dramatischen Situationen einen Schutzraum haben, wo sie unter sich sind, wo kein Mann rein darf und wo sie endlich sich entspannen können und in Sicherheit sind. Ja, wir haben.
Aber wie sieht das denn aus, Jovita, dieser Women Shelter? Also ist das ein großer Raum und da wird die Tür zugemacht und nur ihr habt den Schlüssel oder wie?
Ähnlich, aber nicht ganz. Also es ist ein für ein Schiff verhältnismäßig großer Raum, aber letztendlich ist er, ich weiß nicht, habt ihr eine Größenvorstellung?
Na, es also ich glaube, es können 20 Betten,
Personen,
ne?
Es sind, schlafen.
Es
drin.
Sind 12, glaube ich, 12 Betten.
Genau, da sind so Stockbetten drin mit relativ breiten Matratzen. Ich glaube, so um die 20 Personen könnten ungefähr drin schlafen.
Mit Kindern, ne?
Genau, mit Kindern.
Die Wände wunderschön bemalt.
Ja, der ist wirklich sehr schön gestaltet.
Total freundlich,
inzwischen ganz
Raum.
Freundlich gemacht. Und es gibt auch eine Dusche drin, die eben explizit für die Frauen ist. Und sobald wir Gerettete an Bord haben, ist eben nur Zutritt für die Frauen erlaubt. Das heißt, es wird nicht abgeschlossen. Aber sowohl von der Crew als auch von Geretteten dürfen eben nur Frauen in diesen Schutzraum rein. Und von allen den Einsätzen, die ich mitbekommen habe, war das nie ein Problem. Also die Männer an Bord haben das immer total respektiert, fanden das auch überwiegend eine tolle Sache und es war irgendwie direkt klar, da können Frauen hingehen. Wir haben auch immer wieder Frauen gehabt, die sich entschieden haben, trotzdem lieber an Deck zu schlafen, weil beispielsweise, wenn jetzt ein Paar an Bord ist, dann müssen sie sich halt entscheiden, schlafen sie beide an Deck oder schläft die Frau im Woman Shelter und der Mann an Deck. Das heißt, es ist auch offen, die können entscheiden, wie sie möchten, aber der Zutritt ist eben wirklich nur für Frauen vorbehalten. Und der Woman Shelter grenzt an den Kindergarten. Das heißt, da haben wir auch nochmal einen
Bereich.
Das heißt,
ihr habt einen eigenen Kindergarten an Bord?
Genau, einen kleinen
Super.
Kindergarten. Auch nochmal ein richtig schön dekorierter Raum, wo einfach die Kinder spielen können und wo es nochmal einen zusätzlichen Aufenthaltsbereich gibt. Weil auf dem Schiff muss man ja auch bedenken, wir bemühen uns da immer sehr, alles möglichst sicher zu machen. Aber bei so kleinen, also wir hatten mal ein Kind an Bord, da musste immer ein Crewmitglied ein Auge auf dieses Kind haben, weil es überall rumgerannt und jede Leiter hochklettern wollte und alles. Das heißt, das ist schon auch ganz gut, wenn man einen Kindergarten hat, wo die einfach spielen können. Und an Deck haben wir nochmal eine explizit abgesperrte Toilette und Dusche, die sind so kombiniert, die auch eben ganz klar nur für Frauen ist, dass die auch ihren Bereich haben, wo sie eben sich duschen und waschen können.
Ich meine, ich finde das deswegen auch so beeindruckend und auch so wichtig, weil ja gerade auf der Flucht erleben Frauen ja wahnsinnig viel Gewalt. Vergewaltigungen ohne Ende. Ich habe mal Zahlen gesehen, dass gerade wenn Frauen aus Libyen kommen, dass es fast keine gibt, die nicht sexualisierte Gewalt erlebt hat.
Das ist korrekt.
Wie
Sklavenhandel,
ist das denn?
Folter, all das ist da einfach auch Thema. Also es ist
Ausbeutung auch,
eigentlich
ne?
keine Frau, die nichts erlebt. Also alle sind ständig Gewalt ausgesetzt und es geht zum Teil natürlich im Herkunftsland los, aber dann einfach auch während der gesamten Fluchtroute oder auch während des gesamten Weges sind Frauen einfach Gewalt ausgesetzt und besonders vulnerabel und gefährdet.
Erzählen die denn, Anne-Kathrin, wenn diese Frauen zu dir kommen und medizinisch betreut werden und so, erzählen die davon oder, also immer vorausgesetzt, ihr könnt euch irgendwie verständigen, oder ist das für die Frauen meistens so ein Tabu, dass sie da überhaupt keine Sprache dafür haben?
Also das kann man gar nicht so pauschal sagen, weil ja einfach auch jeder Rettungseinsatz ganz anders ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn Frauen auf dem Schiff ankommen und sich ausgeruht haben und erstmal auch wirklich realisieren, dass sie an einem sicheren Platz jetzt erstmal sind und einfach auch Vertrauen finden können zu der Crew, zu den weiblichen Bezugspersonen, denke ich schon, dass es da Raum auch gibt, wo sich Frauen einfach auch öffnen. Ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, dadurch, dass wir ja die Rettungen in so kurzer Zeit hatten und einfach auch sehr viele Gerettete an Bord hatten wir gar nicht, hatte ich als Hebamme gar nicht so viel Zeit mit den Frauen viel zu reden oder ihnen einfach auch den Raum zu geben.
Ja, ich wollte noch ergänzen, dass, was ich auch immer toll daran finde, wie diese Prozesse an Bord ablaufen, ist, dass man nur den Raum schafft, aber dass immer klar ist, niemand muss was erzählen. Also auch wir als Crew werden zum Beispiel gebrieft, man geht nie auf jemanden zu und fragt, warum bist du geflohen oder wer ist der Vater deines Kindes oder wie ging es dir in Libyen, sondern man ist dort und wenn jemand was teilen möchte, dann sind natürlich Ohren da, die gerne zuhören und es ist irgendwie auch toll, diese Begegnung zu haben und wir haben immer wieder Menschen an Bord, die ganz super gerne ihre Geschichte erzählen möchten und wo eben wir deswegen auch zum Beispiel Journalistin an Bord haben, wo diese Geschichte auch weitergetragen werden kann. Aber wenn jemand nichts erzählen möchte, dann würden wir da auf keinen Fall nachfragen. Mhm. Weil ja,
es geht ja auch darum, die Privatsphäre dieser Menschen, die wer weiß wie lange keine hatten, in irgendeiner Form zu respektieren.
Ja, und also wir haben ja einen Psychologe und eine Psychologin an Bord. Aber ansonsten, wir haben so alle ein Training gemacht für psychologische Erste Hilfe. Aber viele Geschichten, da könnten wir auch gar nicht mit umgehen. Wir wüssten gar nicht als normale Crewmitglieder, wie können wir da reagieren, wie können wir die Person unterstützen. Sondern wenn uns sowas zu Ohren kommt, dann ist es eher, dass wir diese Info vielleicht darauf hinweisen, dass wir einen Psychologe oder eine Psychologin haben, an die man sich wenden kann. Aber es ist praktisch Schutz für beide Seiten, dass sich niemand verpflichtet fühlt. Oh, wir haben euch, ihr habt mich gerettet, deshalb muss ich euch jetzt meine Geschichte erzählen, dass es wieder so rumgeht. Und genauso aber auch, dass wir als Crew geschützt werden.
Und das ist ja auch wirklich so verschieden. Es gibt Personen, die sind einfach noch so in Schock und noch so in diesem Traumazustand, dass sie noch gar nicht in der Lage sind, das in Worte zu bringen oder der Körper das einfach erstmal verdrängt und ausschaltet. Und andere wiederum haben das Bedürfnis, ihre Geschichte oder was auch immer zu erzählen.
Ja, genau. Genau. Also Teil meiner Arbeit ist es ja auch, diese sogenannten Testimonies, die wir an Bord aufnehmen von den Menschen, die uns was erzählen wollen, also ihre Geschichte erzählen wollen, die nehmen wir auf. Und Teil meiner Arbeit dann an Land ist auch, diese Testimonies zu bearbeiten. Und natürlich übersetzen wir die. Wir haben ja mehrere Sprachen auch auf unserer Webseite und wir veröffentlichen diese Testimonies. Wir haben auch einmal im Jahr eine Lesung in Theatern, also zuletzt im Deutschen Theater Berlin. Haben ausverkauft sogar letztes Jahr zum 10-jährigen Jubiläum. Und da haben wir Schauspielerinnen und Schauspieler, die sehr bekannt, Tatort- und PolizeirufkommissarInnen, die, weil wir sagen Tatort Mittelmeer, das ist auch der Titel, die diese Testimonies dann lesen. Und ich würde gerne, wenn ich darf, auch einen ganz kurzen Auszug aus so einem Testimony vorlesen.
Du bist keine Schauspielerin, aber du machst es bestimmt
so gut kann ich
toll.
So gut kann ich das leider nicht, aber ich wollte noch sagen, das bewegt mich natürlich auch immer sehr, wenn ich dann diese Texte bearbeite und die so ein bisschen, weil die sind natürlich auch voller Wiederholungen und so weiter, das versuche ich dann so ein bisschen in einen Guss zu bringen, sodass es gut lesbar ist und zu veröffentlichen ist, aber wir versuchen wirklich immer genau die Stimme dieser Menschen und natürlich auch Frauen so zu lassen, wie sie sind und die zu verstärken, weil diese Menschen haben einfach in der Öffentlichkeit keine Stimme in Europa. Ja, sie haben einfach keine Stimme, sie werden nicht gehört. Wenn, dann wird über sie geredet, es wird über sie diskutiert und meistens als Zahlen und nicht als Menschen. Und dem versuchen wir natürlich entgegenzuarbeiten durch diese Testimonies. Und ich würde jetzt einen kurzen Auszug aus dem Bericht von Fida aus Syrien vorlesen, die mit ihren 5 Kindern im Juli 2024 von der Crew der Humanity 1 gerettet wurde. Die Schmuggler brachten uns in ein Lagerhaus, wo wir ein Jahr lang auf ein Boot warteten. Jeden Tag brachten sie uns nur 4 Stücke Brot für eine 6-köpfige Familie. Wir waren immer hungrig. Sauberes Wasser gab es fast gar nicht. Die Hitze war unerträglich, aber wir konnten nicht raus. Die Türen waren abgeschlossen und wurden bewacht. Insgesamt haben wir 8 Versuche unternommen, das Mittelmeer zu überqueren. Die Libyer behandelten uns buchstäblich wie Tiere, mit Schlägen und Demütigungen. Bei dem letzten Versuch, das Meer zu überqueren, war der Treibstoff für den Motor schnell verbraucht und Wasser lief in das Boot. Wir sahen ein Flugzeug. Aber wir waren zunächst pessimistisch. Als das letzte Mal ein Flugzeug kam und uns filmte, kam kurz darauf die libysche Küstenwache und brachte uns zurück. Als wir euer Schiff sahen, waren wir erst sehr erschrocken, weil wir euch für die libysche Küstenwache hielten. Tatsächlich können wir immer noch nicht glauben, dass wir in Sicherheit sind. Es kommt uns immer noch vor wie ein Traum. Gott sei Dank habt ihr uns gefunden.
Das ist ja wirklich sehr berührend. Und das ist eine Familie, die habt ihr gerettet. Wo?
Das war eine Frau, die tatsächlich alleine mit ihren 5 Kindern auf der Flucht war.
Alleine mit der, ja, Wahnsinn, mit 5 Kindern.
Unglaublich. Und eines dieser Kinder hatte sogar noch eine Behinderung. Also es war unfassbar. Es ist natürlich jetzt ein extremer Fall. In der Regel haben die Frauen weniger Kinder. Aber tatsächlich, ja, also 8 Versuche, das ist schon auch, also auch top. Das, meistens haben die Leute 3 Versuche oder 4. Aber es ist wirklich fast üblich, dass die Menschen mehrfach versuchen, übers Mittelmeer zu fliehen, weil sie immer wieder abgefangen werden von dieser sogenannten libyschen Küstenwache, die ja von Europa bezahlt wird, also auch von unseren Steuergeldern, leider.
Die libysche Küstenwache spielt ja jetzt ja schon mehrfach eine Rolle. In den letzten Wochen wurden ja Seenotrettungsboote, auch die Humanity 1, von der Küstenwache beschossen. Was tut die Bundesregierung dagegen, dass ein deutsches Seenotrettungsschiff und die Crew da drauf nicht erschossen werden von einer sogenannten Küstenwache, die auch noch mit Steuergeldern bezahlt wird?
Sie erhöht die Sicherheitsstufe.
Was
ist kein Witz. Also erstmal muss ich kurz korrigieren. Also die Humanity 1 wurde tatsächlich noch nicht direkt beschossen, sondern das war kürzlich die Sea-Watch 5 und letztes Jahr die Ocean Viking, nur um das nochmal wirklich klar zu sagen. Aber wir haben auch schon erlebt, dass bei uns tatsächlich scharf geschossen wurde, aber dann eben ins Wasser und sehr nah an den, auch an die Rettungsboote, also Rettungsboote und Boote in Seenot. Also das ist schon, es ist tatsächlich deutlich gefährlicher geworden, auch für Rettungscrews, das muss man leider so sagen. Und die deutsche Bundesregierung tut genau das, was ich eben gesagt habe. Es ist also kein Witz. Sie hat wirklich die Sicherheitsstufe für Schiffe, die unter deutscher Flagge fahren, erhöht. Wir haben also ein Schreiben bekommen vom Innenministerium. Da steht drin, dass wir unsere Sicherheitsmaßnahmen erhöhen möchten auf Sicherheitsstufe 2 für diese gesamte riesige Such- und Rettungszone vor Libyen, die ja 2018 Libyen zugewiesen wurde als offiziell. Das heißt, es ist eine Such- und Rettungszone Libyens. Es sind aber internationale Gewässer, muss man betonen. Das heißt, wir dürfen dort sein. Jedes Schiff darf dort fahren, ohne irgendeine Genehmigung oder Ähnliches. Aber genau das tut die Bundesregierung. Sie signalisiert uns quasi, Achtung, es ist gefährlicher geworden, aber leider können wir nichts für euch tun.
Aber gibt es denn nicht, Jovita, irgendeine Form von politischem Druck, der dazu führt, dass diese libysche Küstenwache an Land bleibt und vor allen Dingen keine Kohle mehr von uns kriegt?
Ja, ich glaube, wir arbeiten dran. Wir versuchen, diesen Druck aufzubauen. Also es ist ja auch schon seit Jahren ein Fokus, wo wir eben auch darüber aufklären und immer das auch publik machen, wenn wir auch von der sogenannten libyschen Küstenwache beispielsweise bedroht wurden. Oder jetzt gerade haben wir auch eine Petition gestartet, wo es darum geht, dass die deutsche Bundesregierung nicht das Mandat der Bundeswehr ausweiten soll, dass die Bundeswehr selber auch die sogenannte libysche Küstenwache in Zukunft ausbilden kann, wo wir jetzt ganz fleißig Petitionsunterschriften sammeln. Das heißt, wir versuchen an allen Stellen darauf hinzuweisen, was die sogenannte libysche Küstenwache tut, wie Deutschland und die EU damit drin hängen. Aber die Frage ist halt, es interessiert bisher anscheinend niemand. Also es gibt ganz viele Berichte, die dokumentieren, was die sogenannte libysche Küstenwache macht und genauso auch, wie eben die Zustände beispielsweise in Libyen sind. Die sind von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen auch festgehalten worden. All die Verbrechen, die wir schon aufgezählt haben, wie Vergewaltigung, Folter, Zwangsarbeit etc. Aber es passiert nichts, weil der politische Wille eben fehlt, etwas zu ändern. Ich glaube, es ist nicht,
dass... Damit die Flüchtlinge bloß nicht nach Europa kommen und sagen, wir wollen Asyl.
Genau, es ist ein Teil eben der EU-Abschottungspolitik, dass man die Menschen fernhält, dass sie gar nicht erst zu uns kommen, aber man sich selber die Hände reinwaschen kann und eben nur finanziert die Milizen, die dann praktisch ja die Arbeit dafür ausführen.
Es sind ja illegale Pullbacks, die im Grunde da durchgeführt werden. Würden das jetzt europäische Kräfte tun, wäre das ein
also
Rechtsbruch.
Also Pullbacks, Rückführungen,
genau.
In die Länder, wo die Geflüchteten herkommen.
Genau, von wo sie geflohen sind. Ne? Also nach der Genfer Flüchtlingskonvention darf man das nicht machen. Nur hat natürlich Libyen ein sowieso Failed State, also ein gescheiterter Staat, die Genfer Flüchtlingskonvention natürlich nicht unterschrieben. Das heißt also, man kann diese Arbeit an die Libyer delegieren, die dafür bezahlen und genau das wird getan. Wir können also die Libyer nicht verklagen. Würden das jetzt Europäer machen, könnten wir sie verklagen. Ja, sie würden einen Rechtsbruch begehen, aber das ist eben nicht der Fall. Und man lagert einfach diese diese Tätigkeiten aus und setzt sich über Menschenrechte sowieso komplett hinweg. Also es sind Menschenrechtsverletzungen, es sind Rechtsbrüche, die dort passieren. Aber es tatsächlich, wie Jovita eben schon gesagt hat, es interessiert auch immer weniger auch Menschen hier. Und es, die Bereitschaft zu spenden ist auch gesunken. Es ist einfach kein Thema. Jeder, also ja, es ist schwierig geworden.
Also für alle, die jetzt zuhören, ihr könnt nicht nur spenden, aber ihr drei könnt eigentlich auch nochmal ein bisschen Werbung machen für den Job, den ihr selbst macht. Denn vielleicht gibt es ja auch eine ganze Reihe Frauen, die sagen, ja, ich will etwas tun, ich will auch ganz praktisch etwas tun, aber dazu muss man ja auch wissen, wie ist das denn, wenn man als Frau in so einem Männerjob ist und in so einer männlichen Umgebung, denn Schiffe sind nach wie vor Männerdomänen. Gibt es da keine Probleme? Wie viele Frauen sind denn in der Regel an Bord? Wie viel Prozent einer Crew sind Frauen?
Also es sind auf jeden Fall über ein Drittel. Ich habe mir das nochmal angeschaut für letztes Jahr. Also 2025 hatten wir 71 Männer und 56 Frauen und 8 Personen, die sich als non-binär bezeichnet haben. Aber ich denke, das zeigt schon, dass wir also uns versuchen, immer an diese Hälfte-Hälfte irgendwie anzunähern.
Weil es ja auch hilfreich ist, wie ihr erzählt habt. Aber sag mal, Jovita, erzähl mal, wie geht's dir denn in so einer Männercrew? Findest du das irgendwie, fühlst du dich da wohl? Hast du das Gefühl, du bist da am richtigen Ort? Oder gibt es da nicht auch Situationen? Ich meine, es gibt in jedem Job Männer, die Frauen einfach von oben herab behandeln, schlecht behandeln, die sie diskriminieren.
Ja, also ich glaube, bei SOS Humanity habe ich mich jetzt nie unwohl gefühlt in der Crew an Bord, weil das Crewing-Team macht wirklich einen ganz fantastischen Job, wie sie auswählen, eben bemüht sind, eine gute Balance zu finden zwischen Männern und Frauen und aber auch in den Bewerbungsprozessen ganz viele Fragen eben dazu gestellt werden, um auch sicher zu gehen, dass da Menschen an Bord kommen, die sich damit wohlfühlen, dass es irgendwie eine Geschlechtergerechtigkeit gibt und dass wir da auch als Frauen für voll genommen werden.
Aber ich meine, die Absicht, dass die gute Absicht da ist, bezweifle ich nicht. Aber wie sieht es denn in der Praxis aus, Anne-Kathrin?
Da bin ich, glaube ich, die falsche Person, die du jetzt fragst, denn aus Hebammensicht, also ich bin ja beruflich schon eher, ja, per se einfach schon mit vielen Frauen gemeinsam unterwegs und bei mir war der Fall, dass wir ein ausschließlich weibliches medizinisches Team waren. Mhm. Genau. Das heißt, wir haben eigentlich genau komplett weiblich miteinander untereinander gearbeitet. Ja.
Und bei dir, Jovita, nie Probleme?
Ich arbeite ja meist auf der Brücke und da waren wir schon in der Regel deutlich mehr Männer als Frauen, weil es halt da die OffizierInnen und KapitänInnen arbeiten, wo es, glaube ich, auch einfach schwieriger ist, Frauen aktuell zu finden, eben wegen all der Sachen, die du sagst, wie es in der Schiffswelt ist. Es gibt schon immer Dinge, wo man reflektiert und wo einen mal was aufregt. Und wir haben auch so Flinter-Meetings an Bord. Genau deswegen, dass man sich auch einfach, dass wir uns, je nachdem, wie oft es das Bedürfnis gibt, sich einfach alle Frauen und Flinter-Personen zusammensetzen und man einfach mal miteinander redet. Wie geht's einem an Bord? Wie geht's einem auch mit den Männern in der Crew?
Und so einem ganz geschützten,
genau, man nochmal einen safen Space hat, um einfach sich auszutauschen. Und das fand ich schon immer toll, einfach diesen Rahmen zu haben. Und oft haben wir da auch gar nicht unbedingt darüber geredet, wie es jetzt mit den Männern an Bord ist, sondern es war einfach nochmal ein Rahmen, wo man sich irgendwie gemeinsam bestärken konnte, wo man irgendwie so dieses Gefühl von Frauenpower hatte. Das fand ich schon immer auf jeden Fall toll. Aber auf der Brücke, ich habe also bei meiner ersten Rotation, da habe ich das, bei meinem ersten Einsatz, da habe ich das alles noch nicht so nachvollziehen können, wie wird es an Schiff sein. Und da war ich auf jeden Fall aufgeregt, weil natürlich auch diese Schiffswelt doch hierarchischer ist, als ich es jetzt aus meinem Alltag kannte. Aber da habe ich eigentlich auch überwiegend positive Erfahrungen auf der Brücke gemacht, auch wenn es da hektisch durchaus zugeht und alle gestresst sind und vielleicht auch mal jemand lauter wird, hatte ich immer das Gefühl, danach wurde sich ordentlich entschuldigt an den Stellen und alle waren sehr umsichtig und bemüht. Und ja, ich hatte da, glaube ich, immer Glück, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe in der Crew. Mhm. Aber ich glaube, es ist auch nochmal ein großer Unterschied für die Marine Crew, also für die MatrosInnen zum Beispiel oder auch im Maschinenraum. Da hatten wir auch eine Maschinistin, einmal auf einem Einsatz dabei. Und ich glaube, für die ist das schon nochmal ein anderes Erlebnis als jetzt für mich, die doch eine externe Person sozusagen auf der Brücke war.
Matrosin ist so ein Stichwort. Da würde ich gerne nochmal zu sagen, dass ich das zwar nicht aus eigener Perspektive berichten kann, aber mir wiederum haben eben Matrosinnen und auch andere Frauen, die wirklich in der klassischen Seefahrt gelernt haben und dort auch waren, die haben sich regelrecht zu uns geflüchtet und haben festgestellt, dass bei uns, also dass das ein himmelweiter Unterschied ist, natürlich zu
uns,
klassischen,
das heißt auf
SOS
euer
Humanity,
Schiff.
Genau, auf unser Schiff, also in der zivilen Seenotrettung gearbeitet haben, und die sind dann auch vielfach wirklich bei uns geblieben, weil sie gesagt haben, es wird in der klassischen Seefahrt, werden Frauen massiv diskriminiert, und es ist ganz, ganz schwierig als Frau, sich da zu behaupten, und das ist natürlich dann wiederum bei SOS Humanity eine ganz andere Welt, wo dann wirklich mit Wertschätzung und mit, man ist nie perfekt, aber wir sind schon, glaube ich, ziemlich nah dran im Vergleich zur maritimen Welt, der klassischen Seefahrt und Handelsschifffahrt, glaube ich, sind wir schon sehr, sehr weit fortgeschritten.
Aber das klingt ja gar nicht schlecht. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, ganz kurz dafür zu werben, dass andere Frauen auch so etwas machen. Sagt doch jetzt mal, jede von euch ein kleines Werbesprüchlein auf, warum Frauen das unbedingt machen sollen.
Ich würde einfach sagen, dass das Thema total wichtig ist und dass wir alle etwas bewirken können, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, aus der Gemeinschaft heraus, aus unserer Kraft heraus. Und es ist egal, wo und wie man sich integriert oder wie man sich engagiert. Das kann direkt auf einem Seenotrettungsschiff sein, das kann aber an Land sein, das kann eine Spende sein. Und das kann einfach nur sein, über das Thema zu reden und darüber offen zu sein und das einfach weiter in die Welt zu streuen, dass das einfach tagtäglich immer noch passiert und nicht irgendwas ist, was jetzt gar nicht existiert, nur weil es nicht in den Medien geteilt wird, sondern es passiert tagtäglich.
Ja, dem kann ich mich komplett anschließen. Ich denke auch, das ist, es ist gar nicht so wichtig, unbedingt an Bord zu kommen, wobei ich natürlich auch allen Frauen empfehlen würde, die in irgendeiner Form die das reizt oder die sagen, ich kann da wirklich was tun, das wirklich auch sich zu bewerben und zu kommen. Und man kann eine Menge, man kann dort wirklich vor Ort hands-on Menschenleben retten. Und das ist auf jeden Fall extrem, extrem wichtig. Aber gleichzeitig ist es genauso wichtig, wirklich diese Aufklärungsarbeit zu unterstützen und dieses Thema immer wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Es ist einfach verschwunden, zu stark verschwunden. Und wir können immer nur appellieren, an diese Menschen zu denken, die da auf dem Mittelmeer aus Not über das Mittelmeer fliehen und nicht aus Spaß. Und man muss diesen Menschen einfach helfen, weil das ein humanitäres Gebot ist. Man kann nicht Menschen einfach ertrinken lassen und wegschauen. Und wir freuen uns natürlich wahnsinnig über Spenden, die wir dringend brauchen.
Ja, ich kann noch hinzufügen, dass ich am Anfang vor meinem ersten Einsatz auch sehr viele Fragezeichen hatte. Ich war noch nie auf einem Schiff so wirklich davor. Ich habe nicht so spezifische Skills, jetzt eine Hebamme gehabt oder so, und war mir da irgendwie auch sehr unsicher, ob ich da einen Beitrag leisten kann, und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass es auf jeden Fall ein Ort ist, wo ich auch am richtigen Platz war und wo ich meinen Beitrag leisten konnte. Und ich glaube, es ist immer die gleiche Ermutigung, aber wo ich jetzt auch im Nachhinein irgendwie an mich wieder weitergeben würde und auch alle anderen, sich für sowas zu bewerben und an sich zu glauben und zu sehen, dass es da einen Ort für uns gibt, auch wenn man jetzt vielleicht nicht aus der Schiffswelt kommt oder denkt, dass es eben eine Männerdomäne, dass es da auf jeden Fall einen Platz auch für Frauen gibt und dass das Crewing-Team da auch sehr gute Entscheidungen trifft und wenn die einen akzeptieren, dass man dann auf jeden Fall dort eine gute Arbeit leisten kann.
Vielen Dank an euch drei. Es war wunderbar, dass ihr da wart, und ich wünsche euch ganz viel Glück an Bord, ganz viele gerettete Menschen, ganz viele Spenden und ganz viele andere Frauen, die sich für diesen Job interessieren.
Vielen Dank.
Danke. Vielen Dank. Danke, dass wir da sein durften.
Frauen haben an vielen Stellen keine Stimme. Auch in den Medien spielen sie eine untergeordnete Rolle. Das muss sich ändern. Deshalb berichten hier Korrespondentinnen über Frauensachen weltweit.
Hallo Bascha, hier ist Sarah aus Amsterdam. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir müssen mal ganz kurz über den Fall einer Apotheke sprechen hier in den Niederlanden. Die hat in den letzten paar Wochen für ein bisschen Aufmerksamkeit in den Medien und in der Politik gesorgt. Und zwar ging es darum, dass bekannt wurde, dass auf der Webseite der Apotheke ein Statement stand, dass zum Beispiel keine Pille danach ausgegeben wird, keine Spirale, keine Abtreibungsmedikamente und auch keine Hormone an Transpersonen. Und die Begründung war der christliche Glaube des Apothekers und dass das damit nicht zu vereinbaren wäre. Und das Ganze ist jetzt so weit durch die Medien gegangen, dass es schließlich auch die Aufmerksamkeit der Regierung auf sich gezogen hat. In der Tweede Kamer, in dem niederländischen Parlament, wurde das besprochen. Zwei Ministerinnen sind aktiv geworden. Der Verband der niederländischen Apotheken hat sich auch eingeschaltet, weil das so einfach nicht geht, sich zu weigern, Medikamente auszugeben. Es muss auf jeden Fall, wenn das so sein sollte, wenn das mit dem eigenen Gewissen nicht zu vereinbaren ist, eine alternative Apotheke oder eine alternative Praxis angeboten werden. Das war auch nicht der Fall. Und mittlerweile hat die Apotheke also zurückgerudert und hat auf ihrer Webseite erklärt, niemanden diskriminieren zu wollen. Und sollte es in solchen Fällen dazu kommen, dass es da einen Gewissenskonflikt gibt, dann würde man versuchen, mit der jeweiligen Person zusammen gemeinsam eine Lösung zu finden. Und ich finde diesen Fall ganz interessant, weil das jetzt erst ins Rollen gekommen ist durch diese allgemeine Aufmerksamkeit und den Medienrummel. Wäre das nicht so gewesen, wer weiß, ob das vielleicht einfach ganz normal so weitergelaufen wäre in der Apotheke.
Hey Sarah, und ich dachte immer, die Niederlande seien so super liberal, was die Rechte von Frauen und queeren Menschen angeht. Aber offenbar längst nicht alle NiederländerInnen. Sarah Tickert gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Na Silke, willst du dich wieder aufregen oder lässt dich die sexistische Kackscheiße ganz gelassen? Hier kommt Silke Burmeester mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße. So, und nun wieder ich. Und wieder weniger mit einem Aufreger als mit einer Beobachtung, von der ich noch nicht weiß, was von ihr zu halten ist. Seit ein paar Jahren lässt sich feststellen, dass die Leute verstärkt in Fitnessbuden rennen, vor allem Männer. Was zunächst aussah wie ein Gesundheitstrend, entwickelt sich immer mehr zur Schaffung heroischer Kriegsheldenkörper, an denen jeder Pfeil zerschellt. Als würden sie sich für den Kampf in der Arena vorbereiten, werden Körper geformt und Gesichtsknochen gebrochen, um kantiger und markanter wieder zusammenzuwachsen. Ein neues, altes Körperideal hat in den Köpfen vieler Herren Einzug gehalten. Das letzte Mal, dass wir solche vermeintlichen Heldenkörper sahen oder die Inszenierung ihrer, war in den 1930er Jahren, als der deutsche Faschismus sein Bild vom idealen Mann in die Welt brachte. Leni Riefenstahl wurde mit ihrem Film über Olympia 1936 weltberühmt. Sie hatte ein begnadetes Händchen, den gestählten Mann als Siegfried und damit als den Überlegenen, den Unverwundbaren zu inszenieren. Und was machen die Frauen? Ja, viele gehen ebenso ins Fitnessstudio und kräftigen sich. Andere aber, berühmte Persönlichkeiten wie die Schauspielerin Demi Moore, nutzen die Kraft von Abnehmspritzen, um aufs Skelettformat abzumagern. Skeletizing ist der Begriff, der dafür gefunden wurde und der bestens passt, denn dieses Mager ist schlicht gespenstisch. Und während Männer sich für einen Kampf zu rüsten scheinen, scheint das Bestreben von Frauen zu sein, sich aufzulösen. Sie hungern ihre physische Existenz weg. Nun passt bei einer Frau wie Demi Moore, die seit ihrer Oscar-Nominierung 2025 zu neuer Sichtbarkeit aufläuft, der Gedanke nicht, dass sie der Zuschreibung für Frauen entsprechen und unsichtbar sein möchte, bescheiden und niemandem im Wege stehen. Nein, sie scheint ihren grotesken Look als Aussage zu verstehen. Von den Modemagazinen wird es als Fashion Statement verkauft, der Ozempic-Look als das neue Schick. Leider werden Millionen Frauen dieser lebensgefährlichen Selbstverstümmelung folgen. Als mir die Gleichzeitigkeit dieser Entwicklung, der Herkuleskörper und der sich auflöst, bewusst wurde, kam mir ein ganz anderer Gedanke. Der, dass die Frauen sich entziehen. Dass dieses Abmagern bis auf die Knochen eine Art Widerstand von Menschen sein könnte, in einer Zeit, in der alles gesagt ist. Seit Jahrhunderten führen wir Frauen Kämpfe um unsere Rechte. Dafür, dass wir nicht länger Menschen zweiter Klasse sind und dafür, dass es auf dieser Welt humaner, rücksichtsvoller, umsichtiger zugeht. Wir kämpfen und reden und versuchen zu überzeugen, während Männer sich rüsten, in den Krieg zu ziehen, um Teil eines Heldenepos zu werden. Vielleicht haben die Frauen, die jetzt so mager werden, einfach die Nase voll. Vielleicht sind sie am Ende ihrer Kräfte und ihrer Weisheit angelangt. Vielleicht ist die körperliche Auflösung die Antwort auf eine Spezies, an die nicht heranzukommen ist, weil kurz bevor die Vernunft einen Treffer landen könnte, immer ein Blitz in die Birne schlägt und irgendwas mit Großtat verspricht. So könnte es sein. Es könnte aber auch ganz einfach so sein, dass Frauen wie Demi Moore dämliche Kühe sind, die den Schuss nicht gehört haben und eine Erkrankung, die Magersucht, zum Lifestyle erheben.
Ach, ich freue mich immer, dich zu hören, liebe Silke. Danke dafür. Und glaubt ja nicht, dass schon alles vorbei ist. Denn jetzt kommt doch noch die gute Nachricht. Schließlich ist die Welt nicht nur hässlich. Die gute Nachricht kommt heute aus Großbritannien. Was wäre, wenn Frauenpolitik nicht nur Innenpolitik wäre, sondern internationale Sicherheit mitgestaltet? Genau diesen Weg schlägt Großbritannien jetzt ein. Vor ein paar Tagen hat die Regierung eine neue internationale Strategie für Frauen und Mädchen vorgestellt. Ziel ist, Frauenrechte künftig stärker in Außenpolitik, Entwicklungszusammenarbeit und Sicherheitsfragen einzubauen. Im Fokus stehen Schutz vor Gewalt, bessere Bildungs- und Gesundheitschancen, wirtschaftliche Unabhängigkeit und mehr politische Mitsprache für Frauen weltweit. Hier zeigt sich, wie eine Idee, die einmal in der Welt ist, weiterlebt. 2014 hat die schwedische Außenministerin Margot Wallström dafür gesorgt, dass Schweden als erstes Land weltweit eine feministische Außenpolitik verabschiedete. Dahinter steht die Überzeugung, dass Frieden, Sicherheit und Stabilität nachhaltiger werden, wenn Frauenrechte, Gleichstellung und die Perspektiven von Frauen politisch mitgedacht werden. Und jetzt wird Frauenpolitik auch in Großbritannien als Teil einer internationalen, zukunftsorientierten Sicherheitspolitik verstanden. Super. Ihr Lieben, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Aber einen letzten Gedanken will ich euch unbedingt noch mitgeben. Er stammt von dem großartigen irischen Schriftsteller Oscar Wilde, der ja bekanntlich ein buntes, wildes, aber wirklich nicht einfaches Leben hatte. Oscar Wilde hatte Humor. Warum sonst hätte er sagen können, sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika. Produktion Simon Eichinger. Rubriken Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.